ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro und einem heutigen Gast wieder.
Ja, genau. Heute haben wir mal wieder einen Interviewgast, und zwar auch, das ist heute eine gefragte Folge eurerseits gewesen, und zwar zum Thema Schönheit, Schönheitsbehandlungen, Hautgesundheit. Und da haben wir uns einen ganz besonderen Gast geholt, und zwar die liebe Frau Dr. Kerstin Ortlechner aus Wien. Hallo Kerstin.
Hallo ihr Lieben.
Hi.
Hallo.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu quatschen und uns Rede und Antwort zu stehen. Und ich würde sagen, magst du mal ganz kurz erzählen, was du so machst?
Ja, also hallo nochmal. Wie die Christine schon gesagt hat, mein Name ist Kerstin Ortlechner. Ich bin Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Ich habe jetzt hier in Wien meine eigene Ordination seit circa 2 Jahren und mache sehr wohl diese konservative Dermatologie, was sich sehr viel mit Hautkrebs, Hautkrebsvorsorge, aber auch Akne, Neurodermitis beschäftigt, aber natürlich auch diese ästhetische Dermatologie.
Also das volle Programm. Und kurz an dieser Stelle, es ist die schönste Praxis in ganz Wien.
Unbezahlt.
Ist wirklich so.
Oh, danke.
Ja, genau. Also ich war ja schon öfter bei dir, das letzte Mal vor ziemlich genau einem Jahr. Ja, das erste Mal war das auch, nicht das letzte Mal. Das war kurz bevor das alles hier losging mit Corona. Mhm. Und das war ja Februar 2020, und ich war hier für eine Botox-Behandlung.
Ja. Yeah.
Das war es eigentlich, glaube ich, damals bei meinem ersten Termin. Genau. Ja, genau. Also ihr wisst ja, ich habe es ja schon mal erzählt, ich mache seit ein paar Jahren Botox in der Stirn, und seit ich letztens erzählt habe, dass ich seit 8 Jahren Lipfiller habe, ist es eh explodiert mit den Fragen bei mir am Account. Caro, absolutes Gegenteil, noch nie irgendwas gemacht.
Noch nie irgendwas gemacht. Ich bin da wirklich, aber ich finde, es ist total spannend, weil ich auch noch nie so ein Gespräch hatte. Und ich habe tatsächlich dann auch noch eine persönliche Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, die machen wir dann einfach mal zum Schluss. Aber es sind auch ein paar Fragen von meinen Followern reingekommen. Und
genau. Ja, ich würde sagen, die arbeiten wir eins nach dem anderen
genau ab.
Und wir würden starten mit den Basics, mit so den Fragen. Zum Beispiel merke ich ganz oft das Thema Lipfill auf Instagram, als ich es einmal angesprochen habe. Die Leute verstehen zum Beispiel den Unterschied zwischen Botox und Filler nicht, obwohl das ja 2 grundverschiedene Dinge sind. Und die schreiben dann, hast du Botox in den Lippen? Und das ist ja nicht dasselbe, ne? Und ich glaube, wenn wir gleich mit der Frage mal einsteigen, so mal den Unterschied bei jetzt ästhetischen Schönheitsbehandlungen, Hyaluron und Botox. Was ist der Unterschied? Kannst du uns das mal kurz erklären?
Absolut. Vor allem, wie du sagst, es sind wirklich 2 komplett verschiedene Dinge. Man hört und liest immer relativ viel davon, aber auch bei mir in der Ordination sehe ich immer wieder, dass die Patienten einfach nicht wirklich unterscheiden können, was ist was. Ich versuche generell alles so knapp und informativ wie möglich zu halten. Ihr könnt da wahrscheinlich Wochen über diese Themen sprechen. Aber Botulinumtoxin, muss man ein bisschen aufpassen, vor allem als Ärztin, man muss mal sagen, der Ausdruck selber ist Botulinumtoxin, weil Botox hat sich eine Firma sichern lassen, die dürfen das Botox
nehmen. Wow, richtiges Learning gleich mal zum Start.
Generell ist, wie gesagt, der Begriff dafür Botulinumtoxin. Das ist nichts anderes als wie ein Protein. Ja, es ist sehr negativ behaftet, weil eben das Wort Toxin drinnen steckt. Hat aber jetzt rein chemisch natürlich was mit dem Toxin zu tun, sonst ist es absolut ungefährlich. Gibt es seit mittlerweile, glaube 25, 30 Jahren auch schon im ästhetischen medizinischen Bereich und noch viel länger im konservativen medizinischen Bereich, wie zum Beispiel in der Ophthalmologie oder in der Neurologie und so weiter.
Okay.
Botulinumtoxin, wie der Name schon sagt, ist ein Toxin, ist im Endeffekt ein Protein, was künstlich hergestellt wird und was nichts anders macht, als wie wo man im Gesicht einfach eine zu hohe Muskelaktivität hat. Also wenn zum Beispiel der Muskel im Bereich der Zornesfalte, das ist der Procerus, und der Musculus corrugata supercilii, super kompliziert. Jedenfalls Muskelgruppen, die nichts anders machen, als wie wenn man gegen die Sonne schaut, wenn man sich auf was konzentriert oder einfach böse schaut, aber dass die eben diese Zornesfalte machen. Also diese grimmige Falte im Bereich der Mitte, genauso wie die Stirnfalten oder auch ganz bekannt Krähenfüße. Das heißt, dass überall dort, wo einfach vermehrt Muskelaktivität ist, wo der Muskel sehr, sehr stark ist, bilden sich Falten. Ja. Immer quer zum Muskelzug, wenn man zum Beispiel die Augenbrauen nach oben zieht, dann bilden sich diese queren Stirnfalten dazu.
Wo der Muskel eigentlich gerade nach unten kommt.
Naja, der Muskel ist über die ganze Stirn verteilt, das ist dieser Musculus frontalis, und der macht nichts anderes, als wie diese ganze Stirn nach oben ziehen, beziehungsweise die Augenbrauen nach oben zu ziehen. Wenn ich aber den dann ein bisschen diese Kraft rausnehme, dann kann ich da sehr gut eine Prophylaxe machen oder bereits bestehende Falten leicht reduzieren. Okay. Die Falten selber entstehen immer eben quer zum Muskelzug dazu. Prinzipiell kann man das in sämtlichen mimischen Gesichtsmuskulaturen anwenden, Botulinumtoxin, aber kurze Rede, langer Sinn ist, dass einfach dieses Toxin diese vermehrte Muskelkraft ein bisschen rausnimmt. Ja, also dass man wirklich sagt, ich versuche das so ein bisschen, diese übertriebene Kraft zu reduzieren, dass ich dann nicht so schnell eben eine Zornesfalte ausbilden kann oder eben Krähenfüße oder Stirnfalten. Überall, wo zu viel Muskelaktivität ist, wird Botulinumtoxin eingesetzt. Das ist einmal das oberste Credo. Filler, Hyaluronsäure. Filler ist auch so der Überbegriff, muss nicht immer Hyaluronsäure sein, kann auch zum Beispiel Calciumhydroxylapatit sein, auch ein anderes Material, was den Begriff Filler fällt. Aber wie der Name schon sehr sagt und sehr einfach zu verstehen ist, Filler, das heißt, ich fülle irgendwas auf. Genau, absolut richtig. Überall, wo ich ein Volumensdefizit habe, kann ich das auffüllen. Sei es jetzt im Bereich von einer Nasolabialfalte oder Tränenrinne, oder ich sage, ich möchte ein bisschen mehr Volumen in der Lippe haben, dann kann ich dort mit Hyaluronsäure sehr, sehr schöne Ergebnisse erreichen.
Okay. Gibt es zum Beispiel beim Filler Nebenwirkungen? Das war jetzt auch eine Frage, die auf Instagram kam, also so die häufig auftreten, oder ist es nicht was gibt's da?
Ja, also das ist wirklich ganz, ganz entscheidend, dass einem wirklich immer bewusst ist, dass ich das, was ich da reinspritze, egal ob Botulinumtoxin oder Filler, natürlich dementsprechende Nebenwirkungen machen kann, und dass dann wirklich entscheidend ist, dass ich die Anatomie weiß, dass ich das beherrsche, was ich mache, dass ich Erfahrung habe und so weiter. Ja, es gibt Nebenwirkungen. Diese häufigsten Nebenwirkungen, harmlosen Nebenwirkungen sind, egal wo ich einstich, kann es sein, dass zu einem blauen Fleck kommt, dass ein kleines Gefäß.
Aber das ist einmalig sozusagen.
Ja, das ist nur am Anfang, der besteht dann für 3 bis 5 bis 7 Tage, verschwindet dann wieder, so wie der andere blaue Fleck. Das kommt wirklich relativ häufig vor und ist eine der meisten Nebenwirkungen, genauso wie es sein kann, dass das zu kleinen Infektionen kommt im Bereich der Einstichstelle, also zu kleinen Entzündungen, wenn man zum Beispiel dann danach klar Make-up drauf gibt oder nicht ganz sachgemäß oder hygienemäßig sachgerecht umgeht damit. Das kann natürlich auch sein. Beim Botulinumtoxin muss man ein bisschen aufpassen, wie man spritzt, wie man es verteilt, dass er einfach bei der mimischen Muskulatur gewissen Muskeln nicht zu viel Kraft rausnehmen, sonst kann es sein, dass uns die Augenbrauen nach unten drückt zum Beispiel. Es kann genau das Gegenteilige sein, dass er zu wenig im seitlichen Stirnbereich macht, dann habe ich diesen klassischen Mephisto-Blick, dieser Teufelsblick, wo sie die Augenbraue so nach oben zieht. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und sonst kann an sich bei Botulinumtoxin nicht wirklich was passieren. Also es gibt wirklich schon zig Studien dazu, dass man nicht verblödet, dass die Reaktionsfähigkeit nicht reduziert wird. Man wird jetzt nicht, dass man sagt, wenn ich das mache und dann höre ich mal auf wieder, dass man dann ganz anders ausschaut. Das stimmt auch nicht. Das ist einfach nur alles, was ich übertreibe und dann nach 15 Jahren dann nicht mehr mache, klar, dass ich dann ein bisschen anders ausschaue oder mein Wesen verändert. Okay. Aber wenn ihr gutes Mittelmaß macht, dann gibt es da sonst keine Nebenwirkungen. Im Gegensatz zu Hyaluronsäure, also wie gesagt, Botulinumtoxin, so eher harmlose, unter Anführungszeichen, Nebenwirkungen. Und das Gute ist, vielleicht auch noch dazu sagen, Botulinumtoxin, wenn ich auch einmal irgendwie verspritzt bin und der Arzt es nicht schafft, das zu handeln, dass er das irgendwie korrigiert, dann ist die Wirkung noch 4 bis 6 Monaten weg.
Stimmt,
also das ist vergänglich.
Ja,
genau, das ist das Gute. Aber wie gesagt, im Gegensatz zur Hyaluronsäure gibt es auch die klassischen Nebenwirkungen wie blauer Fleck, wie Entzündungen und so weiter. Aber man muss vorsichtig sein bei der Hyaluronsäure, wenn ihr das zum Beispiel intraarteriell, das heißt in ein Gefäß spritzt, dann kann es zum Verschluss vom Gefäß kommen. Im Ernstfall kann es dann wirklich zum Absterben von dem Gewebe, was das Gefäß versorgt, kommen. Und das sind halt wirklich dann Sachen, wo dann sie so Nekrosen ausbilden, abgestorbenes Gewebe, massive, großflächige Entzündungen. Im Ernstfall im Bereich von Nase, Glabella, aber auch Tränenrinnenbereich kann es sogar zu einer einseitigen Erblindung kommen. Und das sind halt echt Sachen, ich bin da jetzt sehr ehrlich und sehr direkt, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Message rausgibt, weil wir in diesem International Side Effect Board, also wo man wirklich eben diese Nebenwirkungen meldet, immer wieder sehen, dass massive Komplikationen entstehen können, wenn das nicht wirklich sachgerecht und adäquat angewendet wird.
Und das ist, glaube ich, gerade ein großes Problem. Ich habe das Gefühl, jeder zweite Heilpraktiker spritzt auf einmal verschiedenste Dinge. Ja. Und das ist wirklich...
Und auch viele, viele, die nicht die Ausbildung haben, die keine ärztliche Ausbildung haben und so weiter. Aber auch, ich mache ja selber Kurse und schule selber Ärzte und so weiter. Das sind auch immer wieder Ärzte dabei, die halt einmal schnell irgendwo einen Kurs machen und dann glauben, ja, sie spritzen da wild drauf los und das sind die wildesten Komplikationen. Ich bin nicht gefeit davon und genauso wie sämtliche andere Experten, dass das mit uns genauso passiert. Im Gegenteil, wenn man extrem viel macht, wenn man einen sehr hohen Turnover hat, passieren uns genauso Nebenwirkungen, was natürlich sein kann. Aber wenn ich so halbwegs die Anatomie weiß, wenn ich weiß, was ich mache, wenn ich auch, wenn Komplikation auftritt, weiß, dieses Komplikationsmanagement zu handeln, was muss ich machen, wenn zum Beispiel die Hyaluronsäure, gibt es eine Hylase, das ist ein Enzym, was die Hyaluronsäure auflöst, dann ist das ganz gut. Aber wirklich, Kabel, Vorsicht vor, sag jetzt einmal, Anbieter, die keine Erfahrung oder wenig Erfahrung haben. Oder auch ganz schlimm sind diese Injection Pens, wo es wirklich eben diese so Lippen zum Teil aufspritzen. Das wird so reingeschossen, wo man natürlich keine Ahnung hat, in welcher Tiefe bin ich, welches Gewebe triffe ich ein Gefäß und so weiter. Da habe ich wirklich schon schiere Komplikationen gesehen und auch Granulombildungen, große Knoten in den Lippen und so weiter. Also von dem her, ganz vorsichtig sein, wissen, zu wem man geht, gutes Material wählen.
Hattest du schon mal, dass das bei jemanden anderen, also bei einem Patienten von dir, da wurde das vielleicht von einem anderen versemmelt und dann sind die zu dir gekommen und du musstest das dann quasi ausbaden?
Ausbaden direkt nicht, sondern sie haben dann sehr oft die Hilfe gesucht. Also wirklich die schwerwiegenden Komplikationen habe ich nur immer im Krankenhaus gehabt, dass ich dann wirklich Fremdkörpergranulome gehabt habe. Das heißt, so wirkliche Knotenbildung, die sie dann entzünden haben, die nicht mehr weggegangen sind. Mhm. Aber eben auch so, wie gesagt, so intralesionale Entzündungen oder dass wirklich ins Gefäß was gespritzt worden ist. Dann sind die oft ins Krankenhaus gekommen, weil die wirklich massive Probleme haben. Also man muss sich da wirklich die Bilder anschauen. Leider sieht man das viel zu wenig auf den ganzen Social-Media-Plattformen, genauso wie online. Man sieht immer nur die super schönen Ergebnisse und was man alles nicht erreichen kann. Aber im Hintergrund läuft leider sehr, sehr viel schief oft. Und ja, die habe ich im Krankenhaus gehabt. Und auch die einen oder anderen in der Ordination, die halt dann als mich als Dermatologin aufgesucht haben und gesagt haben, bitte helfen Sie mir, was kann man machen? Und dann, ja, man versucht das Beste daraus zu machen, aber oft sind dann wirklich kleine Narben und Läsionen, die übrig bleiben. Und das
ist halt auch ein Eingriff. Das ist alles ein Eingriff. Ja. Das wird schon,
oder runtergespielt.
Schon sehr, sehr verharmlost. Es ist schon so normal, man kriegt es für 80 Euro in irgendwelchen Beauty-Centern, wo ich mir schon denke, okay, irgendwas ist da falsch, das Produkt kostet ja auch Geld. Ich meine, das ist ja alles. Und ich habe tatsächlich auf TikTok gesehen, man kann mittlerweile so Lippenspritz-Sets auf Amazon bestellen. Das ist extrem gefährlich und ich glaube, das liegt halt daran, dass vor allem viele junge Menschen das halt irgendwie, dass es das immer spannender wird und die aber natürlich nicht das Geld haben, irgendwie 300-400 Euro für eine Behandlung auszugeben und die landen dann auf Amazon und bestellen sich selber ein Lipfiller-Set. Aber hier vielleicht mal gleich eine Frage an dich, Kerstin. Hast du das Gefühl, dass dieses Thema Filler zum Beispiel in den letzten Jahren stärker geworden ist, in den letzten 5 Jahren als vielleicht vor 10 Jahren, oder ist es immer
Ja, Mir ist aber noch ganz wichtig, das muss jetzt noch loswerden, weil wir vorher gesprochen haben über diese Billigsets bei Amazon und so weiter, weil ich das natürlich auch immer wieder sehe und damit konfrontiert werde. Bitte, bitte passt auf da, wirklich. Wenn's nicht möglich ist, ja, genau, dann einfach nicht machen. Ja. Wir brauchen alle miteinander kein Botox und kein Filler, wir brauchen es definitiv nicht. Und wenn man es wirklich lassen, machen möchte, dann bitte wirklich einen Experten auswählen, weil ich habe immer wieder Mädels, die dann wirklich mit Tränen in der Ordination sitzen und sagen, ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich spare mir ein Geld und mache es mir irgendwo um einiges billiger. Und
falscher Platz zum Sparen.
Absolut, absolut. Also da ist lieber nichts dafür ausgeben und sich irgendwas anderes gönnen oder sich wirklich dann das einmal zusammenzusparen und das wirklich gut machen zu lassen, weil das kostet im Endeffekt viel, viel mehr dann, wenn dann...
dann ausbessern musst und was sonst was passiert. Vor allem auch, da geht es auch um die eigene Gesundheit. Wie gesagt, das ist ein Eingriff. Also das ist kein Cremchen, das man sich auf die Haut schmiert.
Genau. Und das sage ich meinen Patienten auch immer. Ja, man kann natürlich diverse Materialien sich selber schon bestellen und über Selbstanleitung oder Kosmetikerin oder so weiter, sie das applizieren zu lassen, die haben halt einfach dann trotzdem nicht die Erfahrung. Ja. Die wissen nicht, die haben dieses anatomische Know-how nicht, die haben diesen medizinischen Background nicht. Und bevor dann Komplikationen entstehen, würde ich definitiv sagen, Finger weg davon und aufpassen und sie das gut überlegen. Und außerdem sind ja auch große, große Materialunterschiede. Also da gibt es schon sehr viel Billigmaterial aus dem asiatischen Bereich, verschiedene Toxine, aber auch Filler. Die kosten natürlich einen Bruchteil von dem Material, mit dem wir arbeiten. Aber das Material, mit dem ich arbeite, da habe ich halt eine gewisse Sicherheit, dass ich dann weiß, okay, es entstehen keine Knoten, keine Entzündungen, keine Fremdkörperabstoßungen und so weiter. Zu der Frage zurück, wie du gesagt hast, ob ich sehe, dass es zunimmt. Ja. Es nimmt definitiv zu. Also die Kurve geht stetig nach oben.
Und werden die Leute auch jünger?
Und ja, es ist ja nicht mehr so ein Tabuthema. Ja. Also wenn man die ältere Generation von meiner Mama und Plus anschaut, das ist ein absolutes Tabuthema. Die haben damit nicht umgehen können. Und wenn sie wer was machen hat lassen, dann ist das immer ziemlich verheimlicht worden. Mittlerweile ist es, glaube ich, ein Thema, gerade bei den jüngeren Patienten, über das man relativ offen spricht. Also ich sehe ja auch diese ganzen Outings nach der Reihe von den ganzen Influencern und Bloggern, die sagen, ja, ihr habt's gemacht und ich stehe dazu und ich finde das absolut in Ordnung, weil das ist genau dieses Authentische und dieses Ehrliche, was wir viel, viel mehr brauchen da draußen in dieser Social-Media-Welt. Also von dem her absolut dazu stehen und ja, es nimmt definitiv zu, es gibt viel bessere Materialien mittlerweile, es gibt viel mehr Know-how, es gibt einfach ganz tolle Therapiemöglichkeiten und Techniken und Filler per se nimmt definitiv zu und ganz einen argen exponentiellen Anstieg hat es jetzt wirklich in dieser Corona-Phase. Also da gibt es eh schon Studien dazu und vielerlei Gründe, warum das so ist, aber das ist wirklich ein Wahnsinn, das explodiert gerade die Nachfrage danach. Okay. Wie gesagt, Gründe sind natürlich, dass ich sage, okay, ich bin im Homeoffice, ich kann ausfallen, wenn ich mal ein bisschen blau bin oder geschwollen bin. Gründe sind, dass ich das in der Maske verstecken kann, aber auch, dass ich sage, okay, ich kann mir sonst nicht wirklich was leisten und gönnen, weil ich kann nicht auf Urlaub fliegen, ich gehe nicht auf einen wunderschönen Ball, wo ich ein tolles Kleid brauche und so. Da kann ich überall sparen und möchte ja trotzdem so selber ein bisschen was Gutes tun, unter Anführungszeichen.
Zum Wohlbefinden.
Und genau, dass man das Wohlbefinden erhöht und da hat man dann schon eine sehr, sehr große Nachfrage in diesem Bereich. Nicht nur bei mir, sondern international gesehen, also wenn man Kollegen von New York, Amsterdam, London spreche, da ist überall das Gleiche, dass die Nachfrage wirklich immens gestiegen ist.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Und was ist so, wenn zum Beispiel Frauen oder Männer jetzt zu dir kommen, hast du das Gefühl, dass auch Leute dabei sind, die das eigentlich gar nicht aus ihrer eigenen Unzufriedenheit mit sich machen, sondern weil sie halt das gesehen haben? Also ich finde, es gibt so einen Unterschied, möchte ich was haben, nur weil ich es bei dem anderen schön finde oder weil ich mit meinem unzufrieden bin. Ich finde, da ist ein Unterschied. Mache ich es aus einer, weil ich mich nicht wohlfühle oder weil ich es einfach beim anderen schön finde. Gibt es da so, merkst du da einen Unterschied, dass Leute kommen, die das einfach sagen, mit einem Bild, ich will das so, die aber eigentlich das gar nicht, okay, nötig hat es niemand, das ist sowieso eine Sache, aber die das nicht machen, weil sie wirklich unzufrieden sind, sondern weil sie es halt nur gesehen haben.
Hey, ich glaube, das hängt ganz, ganz eng zusammen, weil ich glaube, man wird oder ist dann erst unzufrieden, wenn ich es woanders gesehen habe. Also wenn jetzt blödes Beispiel, irgendwo im Wald wohne und kein Social Media habe und keinen sehe, werde ich nicht drauf kommen, dass ich sage, okay, es wäre schon fein, wenn es ein bisschen größere Lippen hätte oder die Tränenrinne einfacher wäre. Also das hängt definitiv zusammen, diese gewisse Unzufriedenheit, die natürlich geschürt wird durch sämtliche Fotos und perfekten Social Media Auftritten, die halt uns ständig suggerieren, wir brauchen größere Lippen, wir brauchen eine glattere Stirn, wir brauchen eine ebenmäßigere Haut. Und das ist schon oft gefährlich. Mhm. Deswegen habe ich immer sehr, sehr ausführliche Erstgespräche und Beratungsgespräche. Das ist mir irrsinnig wichtig, dass ich wirklich weiß, was möchte der Patient, die Patientin jetzt an sich, und ist es nur, weil sie es wo gesehen hat und es so super toll findet, oder hat sie vielleicht ganz ein anderes Problem und so weiter. Also das ist mir immer ganz wichtig, dass man das wirklich grundlegend, sage ich mal, bespricht. Ja. Und dann, wenn der Wunsch nur besteht und sagt, okay, ich möchte mal da oder da ein bisschen was machen, finde ich das absolut okay. Okay. Man kann das jeder machen, wie er möchte. Aber
Ich glaube, wo ich das erste Mal bei dir war, war ich ja mit Emily zusammen hier. Und sie hat dich ja auch gefragt wegen ihrer Lippe. Obwohl ich ihr zuvor schon gesagt habe, sie ist ungefähr der letzte Schritt, dass sie eine Lippe notwendig hat, weil sie so schöne Lippen hat. Und du ja auch zu ihr gesagt hast, so, wozu? Nee, aber lass mal über deine Haut sprechen. Das ist ein Thema, das man angehen kann, so Hautgesundheit. Aber da hast du ja auch gesagt, nein, so, das,
wenn sie jetzt... Ja, das kommt täglich eigentlich vor. Also ich habe immer wieder Patienten, zu denen sagt nein. Sie sind am Anfang gleich ein bisschen enttäuscht und denken sie, ach, geh doch zu wen anderen. Viele werden wahrscheinlich auch zu wen anderen gehen, die ich ablehne. Aber ich kann es halt mit meiner Philosophie und mit meinem Gewissen dann nicht vereinbaren, wenn wirklich bildhübsche junge Mädchen kommen und glauben, sie brauchen noch mehr Filler in der Lippe und noch glattere Stirn. Das geht für mich nicht, das kann ich nicht machen. Aber wie gesagt, wenn es Kleinigkeiten sind, wo man wirklich in Richtung Prophylaxe geht oder wo man sagt, okay, da kann ich so ein bisschen mein Wohlbefinden verbessern, dann kann man da schon sehr, sehr schöne Sachen machen. Nur das ist halt die Frage, wo ändert es das Wohlbefinden und wo fängt es an? Das sind ja genau die Mädchen oder die Buben, die dann kommen und sagen, ja, jetzt lasse ich mir die Lippe spritzen, und einen Monat später kommen sie und sagen, ja, jetzt ist die Lippe schön, aber jetzt brauche ich nur die Stirn und jetzt brauche ich nur die Wangen und jetzt lasse ich mir nur Fett absaugen. Und
man verliert also halt auch so ein bisschen absolut das Gefühl dafür.
Also da muss man ganz vorsichtig sein und schauen, wie weit man geht.
Okay, und weil du gerade gesagt hast, Prophylaxe, ich habe einige Fragen, ich weiß nicht, Caro, hast du auch Fragen bekommen, wo mir Frauen Mädels geschrieben haben, wann soll man anfangen? Ja. Und ich finde dieses soll man muss ja gar nichts und man braucht nie anfangen. Also, aber ich zum Beispiel, ich habe an der Stirn oben eigentlich erst vor 5 Jahren oder so zum ersten Mal Botox gemacht, weil da waren die Falten nicht schlimm. Aber ich habe schon Anfang 20 meine Zornesfalte unterspritzen lassen, weil ich die nur einseitig hatte und weil die so extrem war auf der einen Seite. Und die hat mich halt schon sehr früh gestört. Und meine Mutti, die ist ja auch kein, wie sagt man?
Verächter.
Die ist ja selber sehr deep in der Materie. Und die hat auch gesagt, okay, Zornesfalte meinetwegen. Und das habe ich schon recht früh gemacht, aber wirklich, weil es mich gestört hat. Also das war auch vor Instagram, weil ich werde jetzt 30 in einem Monat und das ist wirklich schon gute 9 Jahre her wahrscheinlich. Das war vor Instagram und das hat mich einfach gestört. Und das war das Erste, was ich gemacht habe. Aber ich, wann würdest du sagen, wenn man sowas hat, sollte man anfangen, beziehungsweise kann man anfangen?
Ja, so wie du richtig sagst, so sage ich meinen Patienten auch immer, wir brauchen es alle miteinander nicht. Wir brauchen gar nichts. Wir werden genauso lang leben, ob jetzt mit oder ohne Botulinumtoxin in der Stirn. Aber wenn es jemanden stört, so wie bei dir persönlich, kann man natürlich da versuchen, dem Patienten zu helfen. Vom Alter her, und wenn man beginnen sollte, das kann man definitiv nicht pauschalisieren. Ihr Patienten, die mit 25 so eine starke Muskelaktivität haben, wo ich sage, okay, pass auf, ich verstehe die Mädel, wir geben ein bisschen da was rein, dass sie das relaxiert und dass du dich ein bisschen wohler fühlst, sag ich jetzt mal. Ich habe genauso aber 40-jährige Patienten, die noch gar keine Zornesfalte und nichts haben. Also
ein bisschen Haut beschaffen.
Deswegen, ich werde da auch immer wieder gefragt, wann würden Sie empfehlen, dass Sie mit den sämtlichen Therapien beginnen? Das kann man nicht pauschalisieren. Das ist so individuell und so unterschiedlich, dass man da wirklich auf den Patienten explizit eingehen muss und dann sagen muss, okay, da und da fange ich an. Für mich gibt es schon so eine Untergrenze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ganz ehrlich, ob ich die mit Anfang 20 spritzt. Ich bin eher, dass ich sage, alles, was unter 25 ist, wenn es nicht wirklich zwingend sein muss, sage ich nein. Ich habe auch keine Patienten oder wenig Patienten, die mit 18, 19 kommen und sagen, hey, ich möchte jetzt die Lippe haben. Habe ich Gott sei Dank keine oder sehr, sehr wenig. Und gesagt, ab 25 und wenn da wirklich irgendwas sehr ausgeprägt ist, dann kann man definitiv sagen, ja, da schauen wir, dass wir was verbessern aber können.
Da wird nicht unnötig.
Nein, nein, das bin ich nicht. Ja. Also wenn es um das geht, haben mir schon viele von meinen Finanzberatern und Kollegen gesagt, ich werde nie verdienen und ich werde irgendwann wahrscheinlich einmal pleite sein. Haben sie mir gesagt, weil ich so ein guter Mensch bin und so viel wegschicke im Endeffekt. Aber das ist natürlich auch ein Blödsinn, weil es rennt sehr gut, auch wenn ich täglich Patienten wegschicke, sagen wir so.
Ja, aber das ist auch besser so, vor allem für die Person. Außer absolut. Sie geht dann halt auf Amazon und ordert sich selber irgendwie.
Ja, aber das sind die sehr häufig dann ein halbes Jahr später zu mir kommen mit Tränen und sagen, hätte ich doch auf sie gehört. Genau.
Ich finde es ganz schwierig. Ich habe nie auf Instagram über das Thema gesprochen. Nicht, weil es mir unangenehm ist, sondern weil ich niemanden animieren wollte einfach.
Genau.
Das war so der Hauptgrund. Ich habe beim Podcast schon früher darüber erzählt, aber auf Instagram so richtig eigentlich erst vor vielleicht einem halben Jahr das erste Mal. Mhm. Wie gesagt, das hat nicht den Grund, dass ich mich dafür schäme. Jeder, der mir geschrieben hat, hast du deine Lippe gemacht, hast du das gemacht, habe ich gesagt, ja. Und da war ich, wenn jemand gefragt hat. Aber ich habe mir nicht hingesetzt und gesagt, hier, das habe ich machen lassen. Aber es ist so ein bisschen schwierig. Ich habe kürzlich das mal öffentlich erzählt, weil ich es eben so schlimm finde, was da verbreitet wird, was für Ergebnisse zum Teil. Und ich wollte halt irgendwie gleichzeitig eigentlich das nicht antreiben, aber gleichzeitig auch sagen, stopp mal, ihr müsst aufpassen. Ihr dürft nicht wohin gehen, wo es 80 Euro kostet. Es stimmt irgendwas nicht. Ihr müsst zu einem Arzt gehen. Es gibt auch schön gemachte Lippen, die nicht nach Schlauchboot und verknorpelt und verbeult aussehen. Und es ist, finde ich, so ein schmaler Grat, weil eigentlich, ich will auch keinen animieren, aber auf die Frage, die ich bekommen habe, mal in so einem Q&A und wo ich es öffentlich beantwortet habe, habe ich halt unnormal viele Nachrichten bekommen mit, was, ich hätte das bei dir nicht gedacht und es sieht eigentlich noch voll natürlich aus und wo warst du? Also man merkt, die Nachfrage ist irgendwie da, aber man will natürlich gleichzeitig keinen so, weiß ich nicht, dahin treiben. Das ist ganz schwierig, weil eben, wie du sagst, junge Leute dann schon...
Ja, das Problem ist, dass diese ganze ästhetische Medizin und Dermatologie und auch plastische Chirurgie leider immer so negativ nur behaftet ist, weil eben man nur diese Negativbeispiele sieht. Ja. Ich sage immer, oder das hat mir mein Mentor einmal gelernt, sobald man sieht, dass jemand was gemacht hat, ist nicht gut gemacht. Ja. Und das ist ja das. Ich kann nicht rausgehen und sagen, hey, das sind meine Patienten, wo vielleicht einer sagt, boah, das schaust so frisch und erholt aus, oder du strahlst als ein Ganze oder so. Das sind die Komplimente, was am schönsten sind, weil da merkt man nicht, dass der oder die was gemacht hat, sondern die schauen einfach nur viel frischer und strahlender aus im Endeffekt.
Dieses Geheimnis.
Sobald man merkt, hey, wow, die hat aber ziemlich große Lippen oder diese Wangenknochen sind nicht normal und so, ist nicht gut gemacht. Ja. Und das ist das, was man sieht. Und deswegen hat es eben, wie gesagt, so negativ behaftet. Und wenn man dann sie dazu outet, dass man dann konfrontiert wird mit wegen, ah, warum machst du Gutes? Und
ja.
Ich meine, meine eigene Mama... sagt nur immer, und jetzt arbeite ich doch schon einige Jahre in diesem Bereich, so auf der, also weh, du lässt einmal was machen. Ich lasse seit 6 Jahren was machen, das ist so gut gemacht, dass ich es bis jetzt noch nicht gemerkt hat und gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, also dass man schon schöne Sachen machen kann, wenn sie gut gemacht sind, so natürlich sind, dass so keiner lernt. Und dann sollte wirklich trotzdem jeder entscheiden für sich selbst, was er macht
auf
und was er nicht
macht. Auf jeden Fall, also. Ich würde sagen, Caro, du fängst an mit deiner ersten Frage, die du bekommen hast.
Also, meine erste Frage ist zum Thema Lipfiller nochmal. Da hat eine Followerin gefragt, helfen Lipfiller bei trockenen und spröden Lippen?
Ja, helfen sie, weil Lipfiller bzw. dieses leichte Nachjustieren von den Lippen ja mit Hyaluronsäure gemacht wird. Hyaluronsäure ist ein Stoff, der sehr, sehr viel Wasser bindet. Das heißt, die Hautfeuchtigkeit dementsprechend wird erhöht und so auch im Bereich der Lippen. Aber Vorsicht, in den ersten Tagen nach dem Ausspritzen von den Lippen ist genau der gegenteilige Effekt, dass die Lippen ein bisschen trockener sind und austrocknen, mhm, weil sie mehr Volumen haben. Das heißt, es spannt mehr und dann trocknet schneller aus.
Okay.
Und dann so ab 1-2 Wochen, wenn das Ganze dann eben, wie gesagt, genug Wasser bindet, dann hilft es sehr, sehr gut für so faltige, trockene, spannende Lippen.
Da habe ich auch gleich eine Frage.
Wusste ich nicht.
Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder... keine Ahnung, aber ich habe früher ganz, ganz viel Herpes gehabt an der Lippe.
Ich habe es gewusst, dass die Frage jetzt kommt, so wieder angefangen
hast. Meine Erfahrung ist, weiß ich nicht, seit ich Lipfiller habe, ist es viel seltener geworden.
Ja.
Und immer nur, wenn ich merke, das Hyaluron verabschiedet sich langsam, dann kommt das Herpes wieder zurück.
Ja, genau. Sehr, sehr guter Einwand oder Frage oder Statement, sage ich jetzt mal. Weil ja, es stimmt, wenn man Lippenfiller sie machen lässt, habe ich auch viele Patienten, die lang unter Herpes glitten haben, Lippenherpes, und die gesagt haben, es ist viel, viel besser geworden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass die Hautfeuchtigkeit erhöht wird, die Hautbarriere durch das gestärkt wird, auch im Bereich von den Lippen, und deswegen eben dieser Herpesvirus nicht so schnell eine Chance hat, dass er ausbricht. Aber auch hier vorsichtig, direkt beim Spritzen, wenn man zum Herpes neigt, unbedingt eine Herpesprophylaxe machen. Das heißt wirklich mit Valacyclovir, das kriegt man eben dann eh vom Arzt, also von so wie bei mir, von Dermatologen, dass man da einen gewissen Schutz während dem Spritzen hat.
Mhm.
Und dann, das nimmt man so 1, 2, 3 Tage und dann wieder absetzen und dann hat man eine relativ gute Herpesprophylaxe.
Gut, dann habe ich mir das also nicht eingebildet.
Nein.
Okay, Caro, another question. Yeah.
Dann, was genau bringen Seren wie Vitamin C und Retinol und wie wendet man sie am besten an?
Ich habe schon gesagt, bevor wir angefangen haben, habe ich zu Christine schon gesagt, wow, das wird sehr, sehr schwierig, das alles so runterzubrechen, dass man die wichtigste Information vermittelt und trotzdem wird einen stundenlangen
Quatschen. Man könnte wohl einen eigenen Podcast über das Thema machen.
Definitiv.
Mit 50 Folgen.
Hautpflege und so weiter, das ist ganz ein eigenes Thema. Ganz kurz zusammengefasst, Vitamin C und Retinol. Vitamin C fällt unter dem Formenkreis von Antioxidantien. Das heißt, es sind so mehr oder minder ein gewisser Schutz für die Haut. Das sind Seren, die man unbedingt in der Früh auftragen sollte, dass man eben vor sämtlichen exogenen und endogenen Einflüssen wie UV-Licht, Blaulicht, Stress, Nikotinabuses und so weiter, sie die Haut schützen kann. Deswegen in der Früh unbedingt Vitamin C auftragen. Vom Prinzip.
Ist das kurz Zwischenfrage für jeden Hauttyp geeignet?
Ja.
Okay.
Vitamin C verträgt wirklich jeder. Ganz entscheidend ist natürlich, also Vitamin C per se ja.
Mhm.
Entscheidend ist, welche Konzentration, in welcher Formulatur das Ganze drinnen steckt und so weiter. Also da muss man aufpassen, welches Produkt. Aber prinzipiell immer Reinigung, dann die Seren wie Antioxidantien oder Hyaluronsäure und dann der Moisturizer nur drüber. Das ist das immer in der Früh anzuwenden, und Retinol ist Vitamin A. Das heißt, das kann ich am Abend sehr gut anwenden und bitte nur am Abend, weil es doch die Haut ein bisschen lichtempfindlicher macht. Und das macht nichts anders, als wie, dass sie diese Zellen, die sie normalerweise alle 28 Tage erneuern, also unsere Hautzellen erneuern sie alle 28 Tage, das machen sie aber nur bis zum 25. Lebensjahr, und dann werden sie so ein bisschen träger, das heißt, wenn ich größere Poren, genau, geht's bergab.
Okay.
Oh mein Gott, ich bin schon im Tal gelandet, wenn es um das geht, zu bergab geht. Wie gesagt, dass sie die Zellen nicht mehr so gut erneuern, und dann kriegt man eben Pigmentverschiebungen, die Haut wird schuppig, man kriegt größere Poren und so weiter. Und da brauche ich von außen so einen gewissen Initiator oder so einen Kick, dass ich sage, hey, ihr Zellen, bildet euch wieder neu und frisch, weil ich möchte diese rosigen, gesunden, frischen Zellen haben und nicht das Abgestorbene oben. Und da ist Retinol, das Vitamin A, eine Art Wunderwaffe, weil es diesen Zellturnover dementsprechend gut anregt, die Kollagenproduktion erhöht und eben dann zu diesen ganzen Benefits wie ebenmäßigeres Hautbild,
also
weniger Poren und so weiter.
Kann Poren verfeinern.
Ja,
aber ich hatte nämlich auch die Frage, ob das überhaupt geht so.
Nein, gute Frage, sehr gute Frage. Poren an sich haben eine genetisch gegebene Größe.
Okay.
Ja, also wenn ich zu größeren Poren neige, dann werde ich immer größere Poren haben und kann keine Mini-Mini-Poren haben.
Mhm.
Genauso gegenteilig. Okay. Es ist natürlich schon so, dass man das Bild schon ein bisschen verbessern kann. Weil wenn die Poren sehr groß erscheinen, dann ist oft wirklich zu viel abgestorbene Haut an der Oberfläche oder an der Reinigung oder so, dass was nicht passt. dann kann man schon mit diversen Treatments, aber auch mit Skincare zu Hause, ein bisschen das Hautbild verbessern, aber man wird nie jetzt Mini-Poren bekommen, wenn man zu der fettigeren Haarlänge geht.
Okay, das ist interessant, weil das ist ja auch was in der Werbung sehr ein großes Thema ist.
Absolut, ja.
Mit, womit Poren die Leute gelockt werden, sozusagen. Vielleicht ich mal kurz zwischendrin eine Frage, und zwar Thema Rosenquarzroller, Gua Sha Steine. Ich persönlich nutze das schon in der Früh gern, egal ob es was bringt oder nicht, weil ich es angenehm finde, dieses Kühle. Und ich habe das Gefühl, ich sehe ein bisschen weniger puffy aus, wenn ich dann eine Viertelstunde rumrolle in meinem Gesicht. Wie ist da die...
Also diese ganzen Steine und Rosenquarzroller und Co. bringen definitiv was, ganz, ganz sicher. Das heißt, wie du richtig sagst, diese Puffiness, weil ihr diese Lymphabfluss, den Abtransport dementsprechend anrege. Also dass ihr wirklich das gerade unter die Unterlider oder eben dieses Aufdunsen, dass ihr das, wenn ihr das so ausrollt, dementsprechend den Lymphabfluss aktiviere und dann eben das so ein bisschen mildern kann. Es ist auch sehr, sehr gut, wie du sagst, durch dieses Kalte, die Gefäße ziehen sie zusammen, dann wird auch diese Puffiness reduziert. Genauso, dass man sagt, durch diese Massage, sei es jetzt durch Roller oder die Gua Sha Steine und so weiter, dass dann wirklich zu einer Massage kommt und durch die Massage zu einer vermehrten Durchblutung. Was bringt uns eine vermehrte Durchblutung? Genau diese Benefits, dass ich eben rosiger ausschaue, frischer ausschaue, strahlender ausschaue, also müde und fahl und eingefallen. Also das sind alles absolut positive Vorteile. Wenn man es anwenden möchte, kann man es anwenden. Was natürlich nichts bringt oder für was nichts bringt, ist, dass ich dadurch jetzt die Falten reduziere. Ja, also wenn dann steht, wenn ich jetzt jeden Tag mit Rosenquarzroller das mache, dann habe ich weniger Falten. Die stimmt natürlich nicht. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Da gibt es auch keine wissenschaftlichen Daten dazu, dass das irgendeinen Benefit hat. Aber für alles andere sehr gut.
Okay, gut.
Ich habe auch mal diese Mikro-Needling-Dinger gesehen. Die man auch selber kaufen kann, um Gottes Willen, die man dann auch so übers Gesicht rollt, die dann ganz so kleine Stacheln haben, was man dann quasi selber macht. Ich glaube, das ist für Aknenarben oder sowas. Finde ich auch ganz, ganz schlimm. Also, wo ich mir denke, damit kann man sich dann noch zusätzlich Verletzungen zuführen oder nochmal mehr Narben machen. Also...
Ja, wie du richtig sagst, also man muss da auch wieder ganz genau aufpassen, was mache ich, wie mache ich es, welche Tiefe gehe und so weiter. Also Microneedling per se durch diese gezielten glatten Nadelstiche ist eine super Therapieoption, weil es dadurch eben zur Kollagenaktivierung kommt, dass man Aknenarben oder diverse faciale Narben ein bisschen verbessert und reduziert sehr, sehr gut. Wenn ich natürlich jetzt unsachgemäß damit zu Hause hantiere und einfach da drüber roll und dann vielleicht den nur kurz ein bisschen abwasche und wo liegen lasse und dann sammeln sie sämtliche Bakterien und Pilze drin an oder dass ich zu tief gehe oder das verwende und dann zwei Tage später in die Sonne rausgehe, das sind halt alles Sachen, wo ich viel mehr Schaden anrichten kann, wenn ich es unsachgemäß verwende, als wie einen positiven Effekt davon habe oder rausgewinne. Deswegen auch diesbezüglich vorher unbedingt absprechen mit dem Arzt, was kann ich machen und mit welchen Tools soll ich das am besten machen.
Das kann man ja auch wunderbar professionell machen lassen.
Ja, ja, ja.
Das ist ja nichts, was man unbedingt zu Hause anwendet.
Der riesengroße Unterschied ist ja, dass für diese ganzen Home-Use-Devices, wie man die anwendet oder eben die Kosmetikerinnen anwenden, die dürfen bis zu einer Eindringtiefe von 0,5 mm in die Haut vorgehen, was okay ist, was nett ist, aber im Endeffekt jetzt nicht so viel bringt unterm Strich. Erst zu einer richtigen Kollagenaktivierung fängt ein medizinisches Microneedling an und das startet bei 1 mm. Und da haben diese Geräte und diese Tools sowieso nie, reichen nie aus, dass man das machen kann. Und wenn sie es anbieten, ich weiß, auf Amazon und Co. gibt's alles, dann ist das natürlich was, wo ich sage, okay, da kann ich dann wirklich definitiv mehr Schaden anrichten, Narben, Pigmentverschiebungen, Pigmentflecken erzeugen, wenn ich das nicht sachgemäß anwende.
Ja. Okay. Also Finger weg davon, lieber den Profi aufsuchen für solche Behandlungen, die auch unter die Haut gehen, sozusagen.
Ja.
So, nächste Frage.
So viele Fragen.
Kein
Überblick, was behandelt.
Es wiederholt sich viel und wir haben tatsächlich auch schon einiges abgearbeitet. Aber das sind schon noch... Ich habe zum Beispiel hier Fragen... das ist sehr allgemein, das hatten wir vorher schon besprochen. Was tun gegen Akne, unreine Haut? Da würde ich sagen, es ist ein sehr großes Thema und Ferndiagnosen sind auch sehr gefährlich. Aber hast du vielleicht so eine generelle, allgemeine Hautroutine, womit schon mal keiner was falsch machen kann? Also wie wichtig ist, immer gründlich abzuschminken? Muss man Produkte nutzen? Kann man nur mit Wasser und einem Waschlappen abschminken? Was sind so die Basics? Die Hautpflege-Basics.
Also das ist tatsächlich nicht zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder Mensch so unterschiedlichen Hautstatus hat und so unterschiedliche Bedürfnisse, Ursachen, Alter, Genetik, Geschlecht, also da spielen so viele Faktoren eine gewisse Rolle. Das spielt uns Dermatologen natürlich in die Karte, weil dann kommen die halt zu uns und versucht, die dementsprechend zu beraten. So wirklich diese Grundbasics, wie du sagst, oder diese Oma-Tipps, die man immer hört, sind schon so Sachen wie, dass man wirklich die Haut gründlich reinigen sollte, sowohl in der Früh als auch am Abend. Ja, zweimal reinigen, weil auch in der Nacht immer wieder noch Fett und Schmutz und Talg aus den Poren rauskommt, was in der Früh gründlich gereinigt gehört. Beziehungsweise wenn man im Kopfpolster liegt und man sich nicht jeden Tag am Abend die Haare wascht, dann die restlichen Rückstände von den Haaren sich ins Gesicht schmieren, weil zuerst dort die Haarklingen sind, wo man sie dann mit dem Gesicht wieder reinlegt und so. Also das ist ein absolutes A und O für die Skincare. Diese tägliche Verwendung von Sonnenschutz ist nach wie vor sehr, sehr entscheidend. Dass man den Hals und das Dekolleté nicht stiefmütterlich behandelt, so wie die Omi Schema gesagt haben, Mädel, da musst du das beim Hals runterschmieren, die Creme und so weiter. Also das sind Sachen, das sind so Basic-Sachen, dass man nicht raucht, dass man sich gesund ernährt, schaut, dass man Schlaf bekommt, schaut, dass man sich körperlich betätigt, viel Wasser trinkt, with a slice of lemon, so wie die Gigi hatte, die Bella hat das immer gesagt, sie trinkt nur Wasser mit a slice of lemon. Mhm. Also das sind so Sachen, wenn man die so ein bisschen beherzt und auf die schaut und da den gesunden Mittelweg wählt, kann man schon mal sehr viel Gutes machen.
Ja, ist so, wie du sagst, die Basics einfach mal. Ja. Und ich habe noch eine Frage zum Abschminken, weil ich irgendwann, wo ich bei der Kosmetik war, die mich gefragt habe und ich habe eine Zeit lang diese Faces-Abschminkdinger. Das hat eigentlich gut funktioniert, ohne Produkt das Make-up abzubekommen, aber es reicht nicht, ne? Also man braucht, wenn man Make-up, also man braucht ein Produkt und sagst du da eher so was Ölhaltiges zum Abschminken, weil die hat mir erklärt, Öl zieht Öl an und deshalb kriegt man die Haut sauberer, wenn man auch ein ölhaltiges Abschminkprodukt benutzt, weil das von der Haut wegnimmt, als nur ein Reinigungsprodukt.
Was ist auch wieder sehr individuell. Okay. Also wenn jemand wirklich zu einer sehr unreinen, fettigen Aknehaut neigt, würde ich ein absolutes No zu sämtlichen Ölen sagen. Aber natürlich kann man sämtliche Make-up-Reste und so weiter mit etwas Ölhaltigen besser entfernen, als wie jetzt nur mit Wasser. Ja, das ist ganz klar. Zu diesen ganzen Faces und Wipes und Micellenwasser und Co. ist so viel dazu gesagt. Wenn ich damit gut die ganze Make-up und das runterbekomme, kann man das definitiv anwenden. Das ist kein Problem. Aber unbedingt dann nochmal gründlich nachreinigen. Warum? Weil bei diesen ganzen Tüchern, weil bei diesem Micellenwasser, was man dann nur mit Wattepad abtrocknet und so, immer Rückstände in der Haut bleiben. Und das verursacht dann einfach Unreinheiten mit Esser und diverse Hautsymptome. Also von dem her immer gut und gründlich porentief nachreinigen. Ja, man kann es kurz anwenden, aber dann unbedingt eine gute Reinigung danach. Und mit Zellenwasser, das ist ja ganz lustig. Also die mir vielleicht schon mal irgendwo gehört oder gesehen haben, ich sage immer dasselbe. Das ist ja einfach ein riesengroßer Marketing-Schmäh und Gag gewesen, weil die draufkommen sind, wow, das funktioniert. Hergestellt worden, ursprünglich ist es aber für die Länder worden, die eine sehr, sehr schlechte Wasserqualität haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Afrika mir das Gesicht reinige gut mit einem Reinigungsprodukt und wasche mir das Ganze nur mit Wasser nach, dann ist die Haut natürlich verunreinigter, als wenn ich jetzt nur mit Zellenwasser anwende. Ja, und für die Länder ist es explizit entwickelt worden. Das ist interessant, die haben nur gesehen, dass das sehr, sehr gut auch in unseren Breitengraden funktioniert. Nur die Micelle an sich ist ein gutes Reinigungsprodukt, aber sagt dann mein, glaube ich, ein bisschen der Hausverstand, wenn ihr das dann nicht mit Wasser und so nachwasch, bleibt trotzdem immer ein gewisser Rückstand übrig und das ist nicht gut für die Haut.
Okay.
Good to know.
So. Caro? Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich hätte noch eine Frage zum Thema Fäden. Wie stehst du dazu? Ja oder nein?
Das kann ich schon für die Kerstin beantworten, weil ich bin auch mal mit der Frage dazu gekommen.
Fäden, ja, sehr, sehr kontroversiell diskutiert. Es war mal ein großer Hype vor 10 Jahren, dann waren sie wieder komplett von der Bildfläche. Na, gefühlt sind es dann wieder ganz stark einmal aufkommen, so vor 3-4 Jahren. Da war ein Riesenhype drum, habe auch ich sämtliche Fäden probiert, getestet, sämtliche Therapien gemacht. Ein paar waren dabei, wo man gesagt hat, ja, war jetzt nicht so schlecht. Aber ich persönlich bin kein Fan von Threads, von Fäden. Okay. Es geht auch international wieder extrem zurück, weil man eben gesehen hat, dass trotzdem nicht wirklich das das halten, was sie versprechen, und trotzdem der Effekt gering ist, sag ich jetzt einmal. Also man muss wirklich wann dann sehr, sehr gezielt einsetzen und schauen, ob man da was machen kann. Da muss man sich auch die Haut, den Hautstatus anschauen. Ist die Haut zu schwer zum Heben, dann bringen Fäden gar nichts. Ist die Haut zu dünn, dass die Fäden dann so durchschimmern oder sie diese Wellen so abzeichnen, dann bringen es auch gar nichts. Also ich bin kein Fan, ich bin kein persönlicher Fan davon.
Ja, ich glaube, das ist so ein Thema gerade wegen diesen Fox-Eye-Trend. Ja, genau. Und genau. Wobei ich sagen muss, dieses Extreme, also ich finde ja, das ist eine auffälligere Behandlung, gibt es ja fast gar nicht so. Also das ist ja wirklich extrem und es sieht auch wirklich ungesund aus. Also das sieht auch irgendwie schmerzhaft aus. Ja,
die schauen alle so alienmäßig aus und das ist so... Ja, aber das ist genau das, was wir eingangs diskutiert haben. Es wird suggeriert durch Supermodels wie Bella Hadid und alle wollen auf einmal diese Fox Eyes haben, wo wir denken so, wow, also das hat mit Natürlichkeit und natürlicher Schönheit genau gar nichts mehr zu tun. Aber ja, wer möchte gern, aber leider nicht bei mir.
Also machst du das gar nicht mehr kommen?
Nein, okay. Also Fox Eyes per se mache ich gar nicht, dass wirklich dieses übertriebene, künstliche ist. Was ich schon mache, ist ein sogenanntes Eyebrow Lift, also wo man wirklich den lateralen, den seitlichen Bereich von der Augenbraue so ganz leicht anheben kann, dass das Auge spuroffener ist, dass es spuroffener wirkt, was bei Schlupflidern und so ganz, ganz gut funktioniert. Aber Fox Eyes, nein.
Okay. Ja, ich glaube es. Verständlich.
Geht auch schon wieder zurück, der Trend, glaube ich. Also man sieht schon wieder das viel weniger.
Ja, es ist auch, finde ich, schon eine eigene
Community, die das macht.
Das finde ich persönlich zumindest. Das sind immer sehr künstliche Gesichter meistens mit viel Make-up. Das ist so ein...
Viel Lippenfüller, viel Cheekfüller.
So Kim Kardashian, Bella Hadid, so schon sehr gemacht sozusagen.
Genau.
So, was habe ich? Behandlungen gegen ein Doppelgänger. Oh, das ist mal... Das, glaube ich, ist nicht für die Allgemeinheit so interessant.
Ganz kurz gesagt, Doppelkinn gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, wie man es behandeln kann. Mein Favorite ist mit Ultherapy, also mit mikrofokussierten Ultraschall, dass ich gewisse Straffung erreiche und sogar leichte Fettreduktion.
Kommt woher das Doppelkinn
kommt. Ist es mehr Fett, ist es mehr Hautschlaffheit? Das muss man sich alles anschauen. Das kann man nicht so schnell beantworten.
Okay. Was kann man tun gegen Rötungen nach Herpesnarben? Das ist ein Problem, von dem ich auch selber betroffen bin,
ein diffiziles Thema, weil man eigentlich fast ein bisschen machtlos ist dagegen. Das sind die sogenannten postinflammatorischen Rötungen, also nach einer Entzündung, dass dann lang diese Rötung bestehen bleibt. Das ist wurscht, ob das eine Akne ist, ein Pickel war, ein Herpesfleck war. Dort in dem Bereich, wo diese Läsion war, wo diese Entzündung war, sind einfach die Zellen auf Hochtouren gelaufen und die hinterlassen so Rötungen, die oft wochenlang bestehen. Irrsinnig schwierig zu therapieren. Mit dem es ganz gut geht, finde ich, sind Niacinamide, also Vitamin B3, mit dem man das ganz gut behandeln kann. Man kann auch mit Fruchtsäuren versuchen, das so ein bisschen reduzieren.
Also das gilt dann auch für so Aknenarben bzw. Rötungen durch Pickelmale?
Genau, okay. Diese Pickelmale, diese klassischen, mit die kann ich das ganz gut runterbrechen. Was auch ganz gut hilft, ist Azelainsäure, wie zum Beispiel mit Skinurin zum Beispiel oder der Acemet-Creme vom Boderm. Das sind so Produkte, mit denen man da ganz gut so ein bisschen das beschleunigen kann, aber es besteht trotzdem leider oft wochenlang.
sind halt auch so, das sind schon so Problemchen. Ne?
Ja.
Das ist halt alles menschlich, ne? Das hat halt dann jeder, der irgendwie einen Pickel hatte,
das hatte. Klar. Man beschäftigt sich halt noch viel, viel mehr damit. Ja. Unser Gesicht ist halt viel mehr im Fokus, als wie es vor 10, 15 Jahren noch war. Das ist das Problem.
Ja. So. Caro, wie sieht's bei dir aus an der Fragenfront?
Also bei mir wurden jetzt soweit alle Fragen beantwortet im Allgemeinen. Es kam dann, wie gesagt, noch einiges so zum Thema Akne, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen.
Ja, das ist ferndiagnosemäßig sehr schwierig. Ja,
das ist halt, ja, aber das war bei mir eigentlich so das Hauptthema.
Okay, ich habe hier noch eine ganz allgemeine Frage, so wie schädlich ist das Solarium im Gegensatz zur Sonne?
Beides in übertriebenem Maße sehr schädlich, beziehungsweise Solarium würde ich wirklich ein absolutes No rausgeben, weil das einfach die Hautgesundheit so dermaßen beeinträchtigt und wirklich Hautkrebs sehr, sehr stark schürt. Also ich selber war ja in dieser Generation, wo Solarium so absolut en vogue war und man sich schon so einmal in die Woche oder alle zwei Wochen definitiv ins Solarium begeben hat, dass man so leicht diesen Teint hat. Und so. Und das ist genau die Generation, die jetzt nach und nach in die Ordination kommt und die diesen weißen Hautkrebs, das Basaliom haben, das definitiv verursacht worden ist durch dieses UV-Licht von den Solarien. Sonne, detto, Sonne ist ja auch UVA, UVB-Licht, wo man aufpassen muss, wo man sich dementsprechend schützen muss. Also, wie gesagt, Solarium auf keinen Fall, Sonne ja, in einem gesunden Mittelmaß und geschützt.
Mit viel Schutz.
Genau.
Ja, es ist schwierig, ne? Man weiß das, aber ich zum Beispiel, wenn ich mir denke, wie weiß ich zurzeit bin, das, so war ich in meinem Leben nicht weiß.
Eher nicht.
Das ist wirklich, und ich vermisse die Sonne auch so fürs Wohlbefinden so sehr, wenn ich irgendwie sehe, wie, das, ich finde, man sieht auch gesünder aus, wenn man ein bisschen was von der Sonne abbekommen hat, so.
Das stimmt schon, dass man so ein bisschen gesünder und frischer ausschaut, aber nichtsdestotrotz sollte man das eher mit Make-up oder Spray-Tan, wenn es sein muss, sie dementsprechend herbeiführen, aber nicht mit Solarium und Sonne. Wie gesagt, nicht die Sonne verteufeln, die Sonne brauchen wir. Sonne ist ein absolutes Lebenselixier, wir könnten alle ohne Sonne nicht leben. Aber wenn in die Sonne und wenn mehr in die Sonne geht, dann bitte eben, wie du gesagt hast, mit Lichtschutzfaktor.
Ja,
also ich nutze ganz brav immer einen 50er.
Sehr brav. Vorbildlich.
So, gut, ich gehe noch mal hier kurz durch, ob ich was überlesen habe, was wir noch nicht.
So, dann würde ich mal zwischendrin meine Frage stellen.
Christa. Ja, also stimmt, bin ich schon ganz gespannt.
ich mache richtig spannend, ne? da hatte ich mir jetzt aber auch erst wieder in den letzten Tagen Gedanken zu gemacht, weil ich bin so ein ganz, ganz schlimmer Zähneknirscher. Also das ist auch je nachdem, wie es mir geht. Ich habe auch so eine Schiene für die Nacht gegens Knirschen beziehungsweise gegen das Pressen. Und wenn bei mir viel los ist oder das mal stressiger ist, dann ist es wirklich so, dass ich am nächsten Tag komplett gerädert bin, trotz dieser Schiene, dass ich richtige Zahnschmerzen habe und auch merke, dass es halt so in die Nackenregion geht. Und da gibt's ja auch die Möglichkeit, das mit Botox zu behandeln, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Da wollte ich mal nach deiner Meinung fragen.
Eine super Therapiemöglichkeit. Leider noch nicht so bekannt oder nur sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, aber wirklich eine ganz, ganz tolle Methode, wo Botulinumtoxin wirklich als medizinische Indikation eingesetzt wird. Das heißt nicht anders als wie, dass ich diesen Kaumuskel, den sogenannten Musculus masseter, der befindet sich da im Bereich vom Kieferwinkel, dass sie dem, wenn der extrem stark ausgeprägt ist und dadurch eben Zähneknirschen verursacht wird, dass sie dem so ein bisschen die Kraft rausnehmen und sagen, hey, pass auf, ein bisschen weniger und weniger meine Zähne zusammenbeißen und knirschen. Ganz eine tolle Therapiemöglichkeit, wo ich wirklich sehr, sehr viele glückliche Patienten und Patientinnen habe, bei denen wir eine Masseter-Botulinumtoxin-Therapiebehandlung machen und die einfach wirklich viel weniger Kopfweh haben, viel weniger Zähneknirschen haben, viel weniger Deformationen im Bereich von den Zähnen haben, weil einfach Zähneknirschen nachlässt. Tolle Möglichkeit und relativ schnell gemacht.
Ah, okay. Aber das ist dann so ein einmalige Sitzung, oder?
Nein, leider nicht, weil Botulinumtoxin ja einfach dieser Effekt, diese Blockierung sie immer wieder abbaut. Das heißt, das müssen wir schon alle 6 Monate, alle halbes Jahr müssen wir das wiederholen dann.
Ah, okay.
Bleibt ja nicht. Das wird abgebaut sozusagen.
Sämtliche Produkte im Bereich der ästhetischen Medizin müssen abbaubar sein. Also wie es früher Silikone oder dergleichen gegeben hat, das gibt's Gott sei Dank nicht mehr. Einfach, wie gesagt, Botulinumtoxin, Filler und Co. baut sich ab.
Okay.
Vielen Dank.
Ich glaub, sehr gerne. Ist
wirklich, hat mir tatsächlich auch gefragt, ja.
Ja, das ist echt, weil auf der anderen Seite, ich denke mir halt, okay, wenn es halt jede Nacht bei mir ist und trotz Schiene, wenn ich dann mit Zahnschmerzen aufmache, das ist halt auch für die Zähne über Jahre hinweg halt auch nicht gesund.
Na, und da muss man nicht. Das halt einfach gar nicht, gar nicht.
Ja.
Und dieser Kaumuskel hängt ja schon sehr enger damit zusammen, wie viel Stress habe, wie schlafe ich und so weiter. Und nachdem wir, traue ich mir zu sagen, alle unter einem gewissen Grundstress gerade leiden aufgrund dieser ganzen Gesamtsituation, spannt man dann natürlich viel mehr nur die Gesichtsmuskeln an und im Zuge von dem auch diesen Kaumuskel, den Masseter. Und deswegen, also ich liebe die Therapie, weil sie sehr, also absolut unauffällig ist und relativ schnell gemacht ist und die Patienten wirklich eine richtig große Erleichterung erfahren dürfen durch das. Das
klingt sehr gut.
Na, Caro, kommst eh bald nach Wien zu uns.
Ja.
Sehr gerne.
Okay, ich habe noch ein paar Mal die Frage bekommen, vielleicht als letzte Frage zum Abschluss. Wir quatschen eh schon fast eine Stunde, das reicht jetzt dann. Aber wir könnten, glaube ich, wahrscheinlich noch 4 quatschen. Letzte Frage, die ich ein paar Mal bekommen habe, woran, die Leute haben so ein bisschen die Angst davor, dass sie an einen falschen Arzt geraten. Woran würdest du sagen, kann man festmachen, das ist jemand, dem man vertrauen kann?
Sehr, sehr interessante Frage, weil das ist ähnlich zu betrachten wie zum Beispiel jetzt bei Booking.com, wenn man sagt, ich fliege wohin und schaue mir die ganzen Bewertungen auf diesen Plattformen an, von Hotels und so weiter. Also von diesen Plattformen, muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich gar nichts davon. Ich habe selber schon Erfahrungen damit gemacht. Ich habe große Firmenbosse bei mir herinnen sitzen gehabt, weil ich mich gewagt habe, den Mund aufzumachen und sagen, das hat für mich nichts mit Ethik und nichts mit Medizin zu tun, dass wenn ich ihnen dementsprechend monatlich einen gewissen Betrag überweise, dass ich dann in ihrer Plattform ganz nach oben gerankt werde. Und von dem her, aufpassen. Ja, da gibt's ganz, ganz tolle Sendungen und Beiträge schon dazu, wo man dann auch wirklich die Ärzte, die sie dann da unter Anführungszeichen eingekauft haben oder sich diese Bewertungen gekauft haben, dass die dann gar nicht so ein Interview bereit waren und so. Also wie gesagt, ich habe dann wirklich die Chefs bei mir schon herinnen sitzen gehabt, die dann nach einer Stunde die Ordination wutentbrannt verlassen haben, es gesehen und sie kommen bei mir einfach nicht an, weil ich sage, wenn sie das machen bei Hotels oder Restaurants, dann ist das ja für mich noch irgendwie, machen sie es. Aber in der Medizin hat das definitiv nichts verloren, also nichts mit Ethik zu tun. Von dem her bitte da eher diese Plattformen, diese Bewertungsplattformen nicht beachten. Ganz entscheidend ist, dass man sie wirklich auf der Homepage anschaut, was hat der Arzt für eine Ausbildung, hat er eine Facharztausbildung oder hat er sie nur schnell in einem Nebenbeikurs das beibracht, wie lange Erfahrung hat er. Trotzdem, das Beste ist nur immer, muss ich ganz ehrlich sagen, die Mundpropaganda per se, weil wenn eine Freundin oder ein Verwandter glücklich ist und man sieht, das funktioniert gut, dann ist das die allerbeste Bewertung. Und ganz entscheidend, wie gesagt, dass man wirklich schaut, welche Ausbildung, wo hat er die Ausbildung gemacht und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen, weil sonst als Außenstehende kann man immer sehr schwer beurteilen, ob der Arzt oder die Ärztin gut ist, aber Finger weg von Bewertungsplattformen. Also ich kenne einen, ich nenne keinen Namen, ich nenne keine Fachrichtung, der in Deutschland ein Berufsverbot erhalten hat und jetzt in Österreich ordiniert und in diesen Bewertungsplattformen zu den Top 5 Ärzten gehört. Und da denke ich mir, wow, das ist echt fahrlässig, dass er in einem anderen Land gar nicht mehr ordinieren darf, weil er so viel Blödsinn gemacht hat und da ist er bei den Top 5.
Das ist echt krass, ja. Ja. Ja, es ist immer so, weil mir schreiben auch viele Frauen ja, kennst du wen in Hamburg? Kennst du wen da? Und das ist natürlich schwierig. Die Leute wollen eine persönliche Empfehlung haben, weil sie einem halt vertrauen, aber kann ich nicht geben.
Ja.
Ich kann...
Ja.
Ja. Und das ist immer so, dann sagen die, ja, okay, aber wo soll ich aufpassen? Ja. Was hältst du von? Dann fragen sie mich zu Beauty Centern, was weiß ich, was das alles gibt. Da gibt's ja auch so große Ketten mittlerweile. Und ich kann halt auch nichts dazu sagen. Ja. Und die sagen, aber wie weiß ich das dann? Aber gut, wir sind schon mal Bewertungsplattformen.
Nein.
So semi-ehrlich.
Genau. Oder eben, wie gesagt, auch was ganz gut ist, wenn man jemanden hat im Bekannten- oder Freundeskreis, einen Arzt fragen. Der Arzt selber das auch sehr, sehr gut einschätzen kann, wie ein anderer Arzt ist, wenn er den häufig kennt oder sich das einmal durchliest. Ja. Und ja, vielleicht auch schauen, ob der Arzt vielleicht selber Lehre betreibt. Das ist auch ganz wichtig. Macht er Lehre, macht er Wissenschaft, schult er andere Ärzte, dann sind es euch schon so Proofs, wo ich sage, eine Pharmafirma würde nie das mit einem Arzt machen, der dann dementsprechend ausgebildet ist.
Expertise haben. Okay. Gut. Super, vielen Dank. Wir sind jetzt genau bei einer Stunde. Dank. Ich denke, das passt gut.
Sehr gerne. Wie gesagt, wir könnten wahrscheinlich wochenlang über sämtliche Themen sprechen.
Eventuell müssen wir das irgendwann wiederholen.
Ja.
Aber ich glaube, das war sehr informativ und auch ich habe vieles gelernt.
Man lernt nie aus.
Ja, war mega spannend und vielen Dank für deine Zeit.
Mir sehr gerne.
Und ich würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen. Und bis dahin, habt es fein.
Alles Liebe, gesund bleiben.
Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt mit Christina und Caro.